Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zur neuen Folge im Juni 2026. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Altmann.
Heute knüpfen wir an eine Podcast-Folge vom vergangenen November an. Wir hatten die Folge aufgenommen, kurz bevor Ende November das Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz, kurz KSPTG, in Kraft getreten ist. Es eröffnet in Deutschland grundsätzlich die Möglichkeit, CO2 abzuscheiden, zu transportieren und einzulagern, also Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Jetzt wollen wir schauen, ob der Durchbruch bevorsteht. Und als weiteren Impuls für unser Gespräch, ein ganz spannendes Thema hat in diesem Kontext neue Nahrung bekommen. Nämlich, ob wir in Deutschland nicht auch onshore, also auf dem Festland, CO2 einspeichern wollen. Das ist bisher nicht erlaubt. Kurz zur Erklärung, der Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg, gerade von der grün-schwarzen Regierung verabschiedet, spricht sich ausdrücklich dafür aus, von dieser Option Gebrauch zu machen. Zu Beginn aber nochmal kurz zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Warum eigentlich Klimaschutz über CCS?
CCS kann einen sehr großen Beitrag zur Erreichung der CO2-Ziele leisten. Es ist international übrigens allgemein anerkannt, dass ohne CCS die Erreichung der Klimaschutzziele illusorisch ist. Weltklimarat, Internationale Energieagentur. In Deutschland wird das gerne mal von interessierter Seite in Frage gestellt. Muss man auch sagen. So, warum brauchen wir CCS? Erneuerbarer Strom oder grüner Wasserstoff allein werden die CO2-Emissionen nicht zur Klimaneutralität bringen können. Darum brauchen wir auch Technologien, die CO2 aus der Atmosphäre nehmen und dann dieses CO2 in die Erde bringen, also Carbon Capture and Storage. CO2 in der Erde ist übrigens auch nichts Ungewöhnliches oder Gefährliches. In vielen Erdgaslagerstätten sind mehr oder weniger große Mengen CO2 immer schon enthalten gewesen. So wie diese Lagerstätten ja Millionen dicht waren und das Erdgas haben entstehen lassen, können wir sicher davon ausgehen, dass der Untergrund auch CO2, das wir jetzt injizieren, in solchen Lagerstätten auch entsprechend sicher verwahrt werden kann. Ja? Also in Kürze, CCS ist ein wichtiges ergänzendes Tool zur Erreichung der Klimaschutzziele, insbesondere bei Industrien, die auf andere Art und Weise nicht dekarbonisiert werden können. Aber wichtig, das Ganze muss natürlich auch umweltverträglich und sicher technisch durchgeführt werden.
Also Vorrang für erneuerbare Energien und CCS nur dann, wenn es anders nicht geht?
Oh, da sind wir ja gleich bei einer ganz heißen Kartoffel, was CCS angeht. Also viele befürworten in der Tat den Einsatz von CCS nur dort, wo technisch unvermeidbare CO2-Emissionen entstehen. Also um ein Beispiel zu geben, bei der Zement- oder Kalkproduktion, dort entsteht im Produktionsprozess CO2. Ja? Also selbst wenn Sie ausschließlich erneuerbare Energie einsetzen, CO2 fällt trotzdem an. Und es darauf zu reduzieren, das springt meines Erachtens zu kurz. Es unterstellt nämlich, dass in den anderen Fällen erneuerbare Energien wirksam einsetzbar wären. Und das ist aber leider unter Wirtschaftlichkeits- und Verfügbarkeitsbedingungen von erneuerbaren Energien genau nicht möglich. Nicht heute und auf absehbare Zeit nicht. Und daher müssen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass CCS dort zum Einsatz kommen kann, wo es keine technisch oder wirtschaftlich umsetzbare Alternative gibt. Nur so bekommen wir wirksamen und kosteneffizienten Klimaschutz hin. Meiner Ansicht nach ganz klar, wer das ablehnt, verschiebt die Prioritäten. Dann steht nicht mehr Klimaschutz im Vordergrund, sondern der Einsatz von vorher festgelegten Technologien. Damit würden solche Technologien, die eigentlich Mittel zum Zweck des Klimaschutzes sein sollten, letztlich zum Selbstzweck. Die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Industrien in Deutschland muss gewährleistet bleiben. Das gehört an die Spitze der Arbeit hier. Das lernt Deutschland meines Erachtens übrigens auf die ganz harte Weise. Ja, nach vielen langen Jahren des Erfolgs ist das bei vielen in Vergessenheit geraten, wie wichtig Wettbewerbsfähigkeit ist. Und nach langen Jahren von Subventionierungen müssen wir auch insofern umdenken, auch wenn es schwerfällt.
Herr Möhring, schon im November-Podcast haben wir gefragt, erleben wir jetzt den Boom für CCS in Deutschland? Ist CCS jetzt mithilfe des Gesetzgebers entfesselt? Jetzt ein halbes Jahr mit dem KSPTG, da könnte man ja die ersten Projekte in Deutschland erwarten, für die die finale Investitionsentscheidung getroffen worden ist. Gibt es die?
Naja, also so schnell geht es dann doch nicht. Auch nicht mit Deutschlandgeschwindigkeit. Also mir sind in Deutschland jedenfalls keine größeren CCS-Projekte bekannt, bei denen die finale Investitionsentscheidung bereits getroffen wäre und in Umsetzung wäre. Aber so überraschend ist das dann ehrlich gesagt auch nicht. Ja? wir haben jetzt den ganz wichtigen Rahmen für industrielle Tätigkeit im Zusammenhang mit CCS erhalten, ohne dass damit der umgehende Erfolg garantiert wäre. Immerhin gibt es aber eine Reihe von Projekten, die entlang der Wertschöpfungskette auch in Deutschland in Entwicklung sind. Ja, also das müssen wir mal sagen. Insbesondere die Zementindustrie beschäftigt sich konkret mit CCS-Projekten, auch entlang der Wertschöpfungskette. Und es gibt konkrete Überlegungen für Pipelines. Das CO2 soll dann zum Beispiel in Skandinavien oder in den Niederlanden bzw. in Belgien eingespeichert werden. Und last not least, es sind mittlerweile auch Untersuchungsgenehmigungen für die Offshore-Einspeicherung im deutschen Teil der Nordsee erteilt worden. Also, der Anfang ist gemacht.
Trotzdem, ist das nach einem halben Jahr genug? Wieder nur ein Gesetz und dann passiert zu wenig bis nichts? Typisch für die Bundesregierung?
Ja, also dieser Podcast ist ja nicht bekannt dafür, dass er ganz beliebig über die Bundesregierung hierher fällt. Und das wird auch so bleiben. Für mich ist es nicht überraschend, dass die erforderliche Wertschöpfungskette nicht über Nacht entsteht. Die Bundesregierung wird einen Aktionsplan Carbon Management bis Ende des Jahres entwickeln und hat dazu auch ein Carbon Management Forum eingerichtet. Und bevor Sie da jetzt weiterfragen, nein, das ist nicht nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Fakt ist vielmehr, dass es eine Reihe von offenen Fragen gibt, die Klärungsbedarf haben, damit wir hier eine effektive und auch ehrlich gesagt effiziente Wertschöpfungskette auf den Weg bringen.
Aber es gibt ja auch erfolgreiche Projekte, wenn auch nicht in Deutschland. Heidelberg Materials ist doch richtungsweisend in Norwegen unterwegs.
In der Tat. Wirkliche Erfolgsgeschichte. In diesem Gesamtprojekt Longship hat sich die gesamte Wertschöpfungskette zusammengefunden. Mit, ehrlich gesagt, ganz erheblicher, auch finanzieller Unterstützung durch den norwegischen Staat wird CO2 in der Nordsee unterirdisch eingespeichert. Übrigens nicht in einer alten Erdgaslagerstätte, sondern in einem salinen Aquifer, also in einem salzhaltigen Tiefengrundwasserleiter, der mehrere tausend Meter unter der Erde liegt und bei dem sicher ist, dass CO2 dauerhaft dort verbleibt. Ein echtes Vorzeigeprojekt als Proof of Concept. Wir werden in Europa zeitnah noch weitere erfolgreiche Projekte sehen, zum Beispiel in den Niederlanden. Es wird erwartet, dass dort das Porthos-Projekt noch in 2026 zur ersten CO2-Einspeicherung führen wird. Da wird übrigens mit einer ehemaligen Erdgaslagerstätte offshore in der Nordsee gearbeitet. Also aus deutscher, bislang ja beobachtender Sicht ist interessant, dass die beiden wesentlichen Speicheroptionen, saline Aquifere oder ehemalige Erdgaslagerstätten, hier den Praxistest antreten. Ja? Auch für die Sicherheit der Einlagerung. Da werden ja viele Fragen entstehen. Ich erwarte, dass dann Debatten über die grundsätzliche Verlässlichkeit dieser Speicheroptionen am Ende aber beendet sein werden.
Und Deutschland hinkt hinterher?
Ja, nicht zum ersten und ganz sicher auch nicht zum letzten Mal. Aber auch da sollten wir jetzt alle nach vorne schauen. Ja? Strategisch kann es sich ja auch auszahlen, als sogenannter Smart Follower auf den Markt zu kommen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Der Smart Follower ist ja bekanntlich der große Gegenspieler des Early Movers. Ja? Also ich bin da durchaus optimistisch, ja, aber die Akteure in Deutschland sind jetzt aufgerufen, auch ganz konsequent und mit dem nötigen Druck CCS in Deutschland voranzutreiben. Bitte keine großen Debatten mehr, ob wir tatsächlich ein Stahlwerk oder eine große Chemieanlage über CCS CO2 freistellen sollten. Jetzt geht es um Lösungen für diese Unternehmen.
Wird das klappen?
Ja, da haben Sie meine Zwischentöne bemerkt. Ich erlebe weiterhin, dass es klare Gegner von CCS in der Politik gibt. Sie sorgen sich, übrigens auch in der Koalition, sie sorgen sich um den Einsatz von grünem Wasserstoff und sehen eine Kannibalisierung, wie das dann so schön gesagt hat, zulasten von grünem Wasserstoff. Wir sind in Deutschland leider so festgefahren in bestimmten Denk- und Lösungsmustern. Und zur Frage von Onshore-CCS, ob das verfolgt werden sollte, da kommen wir ja sicherlich noch. Die Debatte ist auch ein Klassiker in meinen Augen.
Dann gehen wir den Dingen mal weiter auf den Grund. Ich höre von Ihnen jetzt aber nicht, dass alles ganz schnell gehen kann. Woran hakt es aktuell?
Harte Wahrheit, nicht zuletzt am Missing Money Problem. Ja? Die unmittelbare Aussicht auf wirtschaftliche Projekte ist nicht da und wir brauchen jetzt schnell Klarheit und Verlässlichkeit zur Frage staatlicher Unterstützung. Und dann sehen alle Beteiligten, ob CCS-Projekte fliegen können oder nicht. Und damit meine ich übrigens die gesamte Wertschöpfungskette.
Und worin liegt das Missing Money Problem?
Ja, die Wirtschaftlichkeit von CCS-Projekten ist bislang in den allermeisten Fällen entlang der Wertschöpfungskette bislang nicht aus sich selbst herausgegeben. Ja, die Marktlage lässt das einfach nicht zu. Und jedenfalls nach öffentlich verfügbaren Informationen oder nach dem, was ich aus Gesprächen höre, ich bin ja nicht projektbeteiligt, da ist das eigentlich generell der Fall.
Warum ist das so?
Naja, betrachten wir das mal aus Sicht des großen CO2-Emittenten, also ein Zementwerk, Stahlwerk, Chemiewerk. Der kann sich eine CCS-Anlage nur leisten, wenn er unter Berücksichtigung der Gesamtkosten seiner Produktion wettbewerbsfähig bleibt. Ja? Und seine Wettbewerber sind entweder auch in Deutschland oder zum Beispiel in Osteuropa oder auch außerhalb Europas.
Dann nehmen wir doch erst einmal die deutschen Unternehmen untereinander.
Genau, das ist der einfacher zu beachtende Fall. Also in Deutschland finden die Unternehmen ja grundsätzlich die gleichen Bedingungen vor, nicht? Also die gleichen Zuteilungsbedingungen für kostenlose CO2-Zertifikate, die es ja noch gibt, und auch die gleichen Bedingungen für die CO2-Zertifikate-Preise. Ja? Fakt ist, dass die CCS-Gesamtkosten bislang weit oberhalb der aktuellen Zertifikatepreise liegen. Ja? CO2-Zertifikate bekommen Sie aktuell für rund 80 Euro die Tonne CO2. Da kann selbst die ganz ortsnahe Onshore-CO2-Einspeicherung vermutlich nicht mithalten in den Gesamtkosten. Und über die Gesamtkosten für eine Einlagerung zum Beispiel in Offshore-Norwegen und den Transport dahin brauchen wir dann gar nicht zu reden.
Aber Fakt ist doch auch, dass das emittierende Industrieunternehmen irgendwann CO2-frei sein muss. Also mal unterstellt, es gibt keine günstigere Möglichkeit. Dann muss CCS doch einfach umgesetzt werden, auch zu den hohen Kosten.
Ja, denkt theoretisch ja, aber das ist eben nicht nur das Thema, ob die Kosten im Markt bezahlbar bleiben, das ist auch das Thema, ob die Produkte im internationalen Wettbewerb noch mithalten können.
Absolut, dann schauen wir uns doch das mal international an.
Genau, und dann reden wir nur mal als Beispiel über Zement aus Asien, für den sehr viel geringere CO2-Zertifikatekosten anfallen oder Chemieprodukte oder Stahl aus diesen Regionen. Also nur zur Verdeutlichung, Zement lässt sich transportieren von einem geografischen Markt in den anderen. Ja? Das gilt übrigens auch für Klinker als Zwischenprodukt. Und für Stahl- und Chemieprodukte gilt das genauso. Fakt ist, dass die Herstellung in Regionen, die bislang ohne oder fast ohne CO2-Bepreisung auskommen, für deutsche Hersteller eine echte Wettbewerbshürde darstellen. Ja? Härter formuliert, wir haben leider, Ausrufungszeichen, unterschiedliche Voraussetzungen im globalen Wettbewerb zulasten der EU-Produzenten.
Aber dafür gibt es doch in Zukunft den Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM. Der wird doch dafür sorgen, dass Produkte aus Asien in der EU einen vergleichbaren Preis haben.
So das Konzept, exakt. Die Importeure von Produkten außerhalb der EU müssen einen CO2-Preis an der Grenze bezahlen, wenn die importierte Ware ohne CO2-Kosten oder mit geringeren CO2-Kosten versehen in die EU kommt. Ja? Also Stahl, Zement, Klinker kommt aus Asien in die EU. Und je nachdem, ob oder wie viel CO2-Kosten am Entstehungsort gezahlt worden sind, wird ein Ausgleich fällig. Und der orientiert sich an den CO2-Zertifikatekosten in der EU. Und so wird, gut gedacht, konzeptionell ein Level Playing Field geschaffen. Und in den 30er Jahren soll das vollständig umgesetzt werden und dann gibt es für die EU-Produzenten irgendwann auch keine kostenlosen Zertifikate mehr.
Da höre ich Vorbehalte. Wo hakt es?
Ja, proof of the pudding is not in the making, it's in the eating. Herrliche englische Metapher meiner Ansicht nach. Also, wird dieses System auch in der Praxis erfolgreich sein? In der Theorie hört es sich sehr gut an und in der Praxis sehe ich und viele andere auch echte Herausforderungen.
Zum Beispiel?
Naja, zum einen, also Produkte, die in Deutschland produziert werden und dann in Märkte außerhalb der EU exportiert werden sollen, keinen CBAM-Schutz erhalten können. Ja, es geht ja nur um den Schutz des EU-Marktes bei Importen in die EU. Heißt für den exportorientierten EU-Produzenten, er muss genau schauen, wo er produzieren kann und wohin seine Exporte gehen werden. Und kommen wir zu den Importen. Große Frage, wie lässt sich sicherstellen, dass der CO2-Fußabdruck der importierten Ware richtig erfasst ist? Wie zuverlässig lassen sich für die EU die CO2-Kosten im Herkunftsland ermitteln? Was passiert, wenn Waren über Drittländer kommen, die ein anderes Regime als im Herstellerland haben? Ganz spannend ist auch die Frage, was passiert, wenn Zwischenprodukte importiert werden, die nicht unter CBAM fallen? Also wenn zum Beispiel nicht Zement oder Klinker importiert wird, sondern weiterverarbeitete Bauprodukte. Solche Themen müssen gelöst werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass es noch weitere lose Enden gibt. Ja? Auch wie die Übergangsphase gelingen kann erfolgreich, ja? In der die freien Zertifikate runtergefahren werden. Fakt ist, all das ist der EU-Kommission bekannt. Und daran wird mit Sicherheit auch gearbeitet. Fakt ist aber auch, zurück zu meinem Pudding, am Ende muss es auch funktionieren.
Das hört sich aber doch einigermaßen alarmierend an. Wird CBAM scheitern?
Na, ich beschreibe das lieber anders. Es wird kein garantierter Erfolg. Aber das heißt nicht, dass es scheitern wird. Ja, ganz klar. Im globalen Wettbewerb muss sich die EU all diesen Fragen stellen und Antworten finden. Machen wir uns nichts vor. Idealerweise hätten wir globale CO2-Preise, aber das ist eben nur Theorie. Solange wir im globalen Kontext ein Gefälle bei den CO2-Preisen haben, muss die EU mit ihren hohen Ansprüchen an den Klimaschutz für den Schutz ihrer Industrien sorgen. Kann das umfassend gelingen? Ja, da müssen wir eben gespannt sein. Was mich zurückbringt zu den Investoren in CCS-Technologie. Sie müssen darauf vertrauen und vertrauen können, dass sie im globalen Kontext wettbewerbsfähig bleiben. Ja, und das liegt aus den genannten Gründen nicht auf der Hand. Jedenfalls bislang. Es lässt sich nicht einfach hinsubventionieren, wie zum Beispiel beim Hochlauf von Photovoltaik. Da gab es garantierte Einspeisevergütung, einen Einspeisevorrang und damit keinen Wettbewerb. Hier liegt es anders. Ja? Es gibt übrigens noch ein weiteres Problem für den Investor.
Nämlich?
Also CBAM sorgt idealerweise dafür, dass auch die importierte Ware mit den Kosten des in der EU geltenden CO2-Preises belastet wird. Der Investor muss aber auch beobachten, ob seine Investition überhaupt wirtschaftlich ist im Vergleich mit den CO2-Preisen, die gerade aufgerufen werden. Also mache ich mal ein Beispiel. Aktuell sind die CO2-Preise bei 80 Euro die Tonne CO2. Wenn ihn also sein eigenes CCS-Projekt 200 Euro die Tonne CO2 kostet, dann ist das unwirtschaftlich, gerade im internationalen Vergleich. CBAM wird nämlich nur den Wettbewerb bis 80 Euro die Tonne CO2 ausgleichen. Auf den anderen 120 Euro die Tonne setzt er.
Aber die CO2-Preise werden doch steigen. Davon gehen doch sicherlich alle aus.
Ja, da sage ich jetzt mal als ehemaliger Gashändler, das ist dann eben eine Wette, möglicherweise eine sehr große Wette des Investors, genau wie viele andere Wetten von Investoren. Ja, ob es Öl ist, Gas ist oder andere Commodities, Gold, Kaffee, Kupfer. Wo bewegen sich die Preise hin?
Aber solche Investoren müssen doch auch damit fertig werden.
Ja, aber doch mit einem strukturellen Unterschied. Bei den Commodities, die ich hier gerade genannt habe, da müssen letztlich alle, jedenfalls im Grundsatz, mit den gleichen globalen Preisen fertig werden. Ganz, ganz vergröbernd dargestellt. Das ist bei CO2 im globalen Kontext bislang leider nicht der Fall und wird möglicherweise nie der Fall sein. Da würden strukturelle Ungleichgewichte entstehen, ja. Und sonst ist ja die EU auch da aus dem Rennen. Aber tendenziell bin ich sogar bei Ihnen. CO2-Preise werden tendenziell steigen, aber wie schnell und wie hoch? Und das trifft den Investor, dieses Risiko, das müsste er dann tragen.
Und was macht er damit?
Also auch dieses Risiko lässt sich letztlich regulatorisch managen. Und Deutschland ist da ein Vorreiter, wenn es darum geht, für zusätzliche finanzielle Mittel zu sorgen. Ich beschreibe das mal ganz kurz. Über sogenannte Carbon Contracts for Difference, CCFD, wird dem Investor dieses Risiko abgenommen. Ganz grob. Der Staat sichert zum Beispiel eine Investition, die 200 Euro die Tonne CO2 kostet, dahingehend ab, dass die Differenz zum Marktpreis, aktuell 80, ausgezahlt wird. Und wenn jetzt die CO2-Preise steigen, dann bekommt er entsprechend eine geringere Kompensation. Wenn sie fallen, eine höhere. Wirtschaftlich wird also der Investor so gestellt, dass ihn die Investitionen nur den CO2-Preis kostet. Das passt also im Grundsatz.
Das hört sich doch gut an. Es ist also der Mix aus CBAM und CCFD, der zum Erfolg führt. CBAM schützt gegenüber dem Wettbewerb und CCFD macht das Projekt gegenüber dem CO2-Preis akzeptabel. Also doch alles okay für die Investoren.
Also ein Punkt ist richtig, wir brauchen beide Instrumente gleichzeitig. Ob sie effektiv sind, also zu den losen Enden bei CBAM hatte ich mich schon geäußert und auch bei CCFD oder CCFD, also dem Ausgleich gegenüber den CO2-Preisen, bleiben Fragen. Ja? Also ich bin sehr gespannt, wie Staat das wirtschaftlich stemmen will. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also ein großes Zementwerk emittiert rund 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr. Wenn ein CCS-Projekt 200 Euro die Tonne CO2 kostet, dann sind das jährliche Kosten für dieses Zementwerk von 200 Millionen Euro pro Jahr. Und wenn man den CO2-Preis von 80 Euro pro Tonne, den aktuellen, gegenrechnet, dann müsste der Staat also über die CCFD 120 Euro die Tonne übernehmen. 200 minus 80. Macht für das einzelne Zementwerk 120 Millionen Euro pro Jahr, wohlgemerkt. Und wenn wir auf die Zementherstellung in Deutschland insgesamt gehen, ganz grob 20 Millionen Tonnen CO2, die da im Jahr emittiert werden, dann wären das 2,4 Milliarden Euro pro Jahr an staatlicher Subventionierung, allein für die Zementindustrie wohlgemerkt. Und dann können wir es noch größer machen. Also nehmen wir Stahl, Chemie, Papier, Zement, Kalk, das sind die großen industriellen Energieverbraucher in Deutschland, kumulativ mehr als 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Dann reden wir dann auch schnell über mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr, die hier über CCFD anfallen.
Wie kann sich der Staat das leisten?
Ja, exakt. In Zeiten, in denen das Geld beim Staat fehlt. Auch hier kommt es aber darauf an, wie man drauf schaut. Ja? Also für die EEG-Umlage, die älteren Energieverbraucher erinnern sich, für die EEG-Umlage haben wir in der Spitze mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr bezahlt. Ja? Die sind mittlerweile beim Steuerzahler. Insofern könnte man sagen, wo ist das Problem? Meine konkrete Sorge ist anders. Dem Staat geht, wie gesagt, gerade das Geld aus und auch der Staat muss in Alternativen denken. Und wir können doch nicht ignorieren, dass noch dazu bei gestiegenen Zinsen der Staat da nicht beliebig subventionieren kann. Also das ist ein Dauerthema in diesem Podcast. Und ehrlich gesagt ja auch ein ganz großer Programmsatz im Koalitionsvertrag, Kosteneffizienz. Wie kann CO2 möglichst kostengünstig reduziert werden? Darum kommen wir nicht herum.
Ist das Ende von CCS?
Nein. Und wir haben das jetzt hier am Beispiel von CCS diskutiert. Diese Problematik gilt doch für jede Technologieumstellung im industriellen Sektor, die wir gerade erleben. Ja? Was kostet mich die Einsparung von CO2? Das gilt doch auch für grünen Wasserstoff, das gilt für Elektrifizierung. CCS ist doch nur ein Werkzeug unter mehreren. Und leider stehen ja auch hinter der Etablierung von grünem Wasserstoff große wirtschaftliche Fragezeichen. Also, das ist nicht das Ende von CCS. Vielmehr verdeutlicht es die absolute Notwendigkeit, die Kosten dieser CCS-Entwicklung im Griff zu behalten. Das gilt für das einzelne Projekt. Das gilt aber gerade auch im großen Kontext der Systemkosten. Und hier hat Staat eine ganz zentrale Rolle, die Systemkosten der Infrastruktur zu optimieren und damit die Voraussetzung für den Hochlauf zu schaffen. Das gilt für Wasserstoff und das gilt genauso für CCS.
Noch eine Frage. Es gibt in der EU Diskussionen, länger kostenlose CO2-Zertifikate auszugeben, um so die emittierende Industrie zu entlasten. Wäre das nicht ein Durchstoß für die CO2-Reduzierung?
Ja, also das wäre für die aktuellen Herausforderungen und Debatten eine echte Disruption. Warum? Ein solches Vorgehen würde die CO2-Kosten der Unternehmen erheblich absenken und damit Dekarbonisierungsprojekte wirtschaftlich unattraktiver machen. Ja, egal ob jetzt Wasserstoff oder CCS. Also es ist ja klar, was erreicht werden soll mit der Ausgabe der CO2-Zertifikate. Nicht Kosten senken, Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Aber das ist der Nebeneffekt. Oder mit Blick auf CCFD, der Subventionierungsbedarf für Projekte, die dem unterfallen, der würde erheblich steigen, weil ja die CO2-Preise tendenziell durch die zusätzlichen Zertifikate heruntergehen werden, während die Kosten für die Umstellung auf Wasserstoff oder die Nutzung von CCS gleich bleiben würden. Also gut gemeint für die Wettbewerbsfähigkeit Europas, wenn so eine Maßnahme käme, kritisch für die Klimaschutzbemühungen. Ich bin gespannt, wie man dieses Dilemma auflöst.
Zurück zur Rolle des Staates. Was stellen Sie sich genau vor, was jetzt bei CCS passieren sollte?
Ja, genau richtig. Wir müssen das nach vorne diskutieren. Also zunächst mal, was wir hier diskutieren, ist ja auch in der Bundesregierung verstanden. Aus der Bearbeitung zum Wasserstoffhochlauf, die ja in der Bundesregierung über Jahre stattgefunden hat und die ja zeitlich sozusagen vorhergelaufen ist, ja, daraus liegen doch eine Menge von Instrumenten vor, sowohl für die Erarbeitung einer Kabelmanagementstrategie selbst als auch für die zu entwickelnden Lösungen, wie man den Hochlauf gestalten kann. Und jetzt hat die Bundesregierung das sogenannte Kabelmanagementforum eingesetzt, das ja mit viel inhaltlicher Kompetenz in den verschiedenen relevanten Bereichen ausgestattet ist. Ja? Und das wird nicht zuletzt dienen als Beratungsinstrument für die Bundesregierung, für die dann zu treffenden Maßnahmen. Und ich hoffe, dass so zeitnah Randbedingungen für eine Infrastruktur entwickelt werden. Ja, wo sind die CO2-Cluster? Welche Pipelines sollten mit welcher finanzieller Regulierung gebaut werden? Und ich hoffe stark, dass die Diskussion auf allen Ebenen mit Preisschildern versehen wird. Klares Ziel, wie lassen sich die CCS-Systemkosten niedrig halten? Ganz konsequent.
Herr Möhring, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie mit finanziellen Mitteln des Staates neue Technologien in den Markt gebracht werden können. In Zeiten von knappem Geld des Staates und geringer Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Das ist ja eine gewaltige Planwirtschaft. Kann das nachhaltig sein? Wo ist die Kraft von offenen Märkten, die für eine optimierte Transformation sorgt?
Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Frage im Kontext mit der Transformation insgesamt. Ja. Und das stimmt auch nachdenklich, wenn allein mit staatlichen Mitteln neue Technologien in den Markt kommen. Wie gesagt, das ist jetzt keine CCS-Problematik, sondern geht weit darüber hinaus. Fakt ist, dass neue Technologien angeschoben werden müssen. Erst recht, wenn sie lang etablierte industrielle Wertschöpfungsketten wie konventionelle Energieträger ablösen sollen. Also da dürfen wir nicht überrascht sein. Das ist im Grundsatz für mich auch okay. Zwei Punkte stimmen mich dann aber auch nachdenklich. Ja? Anschubfinanzierung, ja, insbesondere zur Entwicklung neuer Technologien, aber dauerhafte Subventionierung, das verschiebt am Ende des Tages Marktkräfte. Ja? Da werden auch dann Gewinner quasi ausgesucht durch Subventionierung. Das kann also nur die absolute Ausnahme sein. Und der zweite Punkt, ja, der stimmt mich eben mindestens so nachdenklich. Es erscheint viel zu häufig, nur noch darum zu gehen, eine möglichst umfassende Subventionierung zu erreichen, damit Projekte finanziert werden können. Der Wettbewerb scheint sich auf der Ebene der Verteilung von Subventionen abzuspielen. Und das ist auf Dauer nicht gesund. Und ich glaube, das ist auch nicht nachhaltig. Also nochmal, Kosteneffizienz gehört viel stärker in den Mittelpunkt der Transformationsbemühungen. Ja, das ist ein harter Wechsel, aber wir kommen nicht drum rum. Fakt ist, dass tatsächlich auch zunehmend Subventionsinstrumente entwickelt werden, bei denen über Ausschreibungen ermittelt wird, wer die geringsten staatlichen Mittel benötigt. Das ist richtig so.
Gutes Stichwort, Kostenreduzierung. Und damit zurück zu CCS. Was ist mit Onshore-CCS? Wir hatten eingangs erwähnt, dass Baden-Württemberg sich jetzt öffnen wird.
Ja, also einmal, Baden-Württemberg läuft hier voran. Auch das unterstütze ich sehr sogar, weil da auch politischer Mut dahinter ist. Onshore-CCS ist für mich eine ganz wesentliche Vorfrage für die Optimierung der Systemkosten. Wohlgemerkt, Vorfrage. Sie muss deshalb auch frühzeitig angegangen werden. Ja? Denn eines ist festzuhalten, emissionsnahe CO2-Einspeicherung wird die Kosten massiv reduzieren. Wenn es also gelingt, in Deutschland relevante Onshore-Potenziale für CCS-Einspeicherung zu etablieren, kommt das den Investoren und damit auch dem Staat und ehrlich gesagt, wenn man nach genauer schaut, den Steuerzahlern zugute.
Ich sehe relativ wenig Dynamik bei dieser Frage. Da gibt es doch jede Menge Vorbehalte.
Ja, und das ist, wenn man objektiv drauf schaut, ehrlich gesagt, sehr erstaunlich. Ja? Kostenoptimierung ist in der Debatte zum CCS-Hochlauf bislang nicht wirklich angekommen, obwohl doch jedem klar sein muss, dass es eine beliebig hohe Subventionierung nicht geben kann. Ja? Vielleicht ist es aber dann auch wieder nicht so erstaunlich, wenn man weiß, wie Deutschland tickt.
Inwiefern?
Ja, also im Wesentlichen zwei Aspekte. Das sind zum einen politisch nicht ungewöhnlich kalte Füße. Ne? CO2-Einspeicherung ist in Deutschland umstritten, politisch, technisch. Und zwar seit vor gut 10 Jahren versucht worden war, die CO2-Einspeicherung zu etablieren, um so Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Da wurden dann Sicherheitsfragen in den Mittelpunkt gestellt, die man eigentlich auch so gar nicht stehen lassen kann. Ja, und da ist die Welt auch komplett drüber weggegangen. Einfach, weil es sachlich nicht zutreffend ist. Ich kann daher nur dringend raten, dass diese technische Diskussion faktenbasiert wieder aufgenommen wird. Wir können uns nicht mehr erlauben, jeder kontroversen Diskussion hier im Land aus dem Weg zu gehen. Diese Diskussion ist zu führen, um die Kosten unten zu halten. Ich bin beeindruckt, dass die neue Landesregierung in Baden-Württemberg sich genau das vorgenommen hat. Sicher auch auf Druck der CO2-emittierenden Industrie, aber das halte ich für einen sehr heilsamen Druck. Und ich würde mir wünschen, dass dieser politische Mut auch in weiteren Bundesländern und ehrlich gesagt auch bei der Bundesregierung anzutreffen wäre.
Und der zweite Punkt?
Der geht dann ein bisschen tiefer. Also ich glaube, dass CCS als Lösung der Klimaprobleme weit weniger populär in der Klimaszene ist, als viele glauben. CCS wird auch als Instrument gesehen, das dem Einsatz anderer Technologien, zum Beispiel Wasserstoff, potenziell im Wege steht. Ja? Es ist sogar die Rede davon, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das CCS den Einsatz von Wasserstoff kannibalisiere. Ja? So ein herrliches Narrativ. Fakt ist, hinter dieser Position stecken eben auch Vorbehalte gegen den weiteren Einsatz von CO2-emittierenden Energieträgern. Und Kosten bleiben da vollständig ausgeblendet. Und um den Gedanken noch weiterzuentwickeln, ich habe neulich gelesen, dass wegen der geringen Einspeicherpotenziale in der Nordsee der Anwendungsbereich von CCS auf die technisch unvermeidbaren CO2-Emissionen zu limitieren sei. Wie die anderen Industrien zu wirtschaftlichen Bedingungen ihre CO2-Emissionen reduzieren sollen, bleibt dabei natürlich offen, das ist klar. Ganz ehrlich, da würde ich mir wünschen, dass eine Regierung sich zunächst einmal die nationalen und internationalen Einspeicherpotenziale und die damit verbundenen Kosten erklären lässt. Erfolgreicher Klimaschutz erfordert, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in Deutschland erhalten. Und das ist kein Wunschkonzert. Die geringsten CO2-Vermeidungskosten sollten die klare Kenngröße sein und nicht der Wunsch nach bestimmter Technologie. Ja? Und in diesem Kontext gehört auch die Einbeziehung von Onshore-CCS auf den Tisch der ernsthaften Analyse, und zwar jetzt. Dann ließe sich ein optimiertes CCS-System entwickeln, das den energieintensiven Industrien in Deutschland wirklich hilft und den Steuerzahler nicht mehr als nötig belastet. Auch hier ist Umdenken in Deutschland angesagt. Sind wir dazu fähig? Na klar sind wir das. Aber wie gesagt, the proof of the pudding is in the eating.
Herr Möhring, vielen Dank für heute. CCS in Deutschland, wir sind noch nicht da, aber wir sind auf dem Weg. Offensichtlich noch recht holprig. Ich freue mich schon, wenn wir bald an dieser Stelle über Verpflichtungen der europäischen Öl- und Gasproduzenten diskutieren, bis 2030 für CO2-Einspeicherprojekte zu sorgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt, am ersten Donnerstag im Monat.